die Kurzfassung des Evangeliums im Koran. Liebe Brüder und Schwestern, im Koran finden sich etwa 100 Verse, die direkt oder indirekt über Jesus Christus reden. Von diesen 100 Versen finden wir in der Sure Al-Imran ein Drittel, und zwar in den Versen 33 bis 64, so dass man sagen kann, die dritte Sure ist eine Kurzfassung des Evangeliums im Koran. Sie enthält ein Drittel der gesamten Aussagen des Korans über Jesus Christus. Die Besonderheit dieser Sure resultiert daraus, dass sie den ersten offiziellen Dialog zwischen dem Islam und dem Christentum darstellt. Als Mohammed in Medina lebte, besuchte ihn eine Abordnung aus dem Nordjemen, aus Najran, wo ein Bischof mit 60 Gliedern seiner Gemeinde Mohammed besuchte, in farbigen Gewändern, prächtig angetan, und einen Weg suchte, um mit diesem neuen Propheten klarzukommen. Diese Diskussion oder Disputation dauerte zwei volle Tage, vielleicht auch noch länger, und fand in der Moschee in Medina statt. Im Anfang konnte Mohammed keine Antwort geben auf die Fragen der Christen oder ihre Argumente nicht entkräftigen. Zum Schluss gab er vor, dass ihm diese dritte Sure als Antwort auf die christlichen Gedanken geoffenbart worden sei, sodass wir hier sehen, wohin jeder Dialog zwischen dem Islam und Christentum führen muss. Wir stehen mit diesen Worten nicht am Beginn des christlich-islamischen Dialogs, sondern haben das Endergebnis vor uns liegen. Der Islam ist nicht bereit, über diese sozusagen von Allah geoffenbarten Worte hinauszugehen. Wir wollen diese Kurzfassung des Evangeliums im Koran so darstellen, dass wir immer einige Verse abschnittsweise lesen und dann besprechen, bevor wir zum nächsten Abschnitt weitergehen. Wir kommen nun zur Einleitung. Vers 33, wahrlich, Allah hat Adam, Noah, die Sippe Abrahams und die Sippe Imrans aus den Welten auserwählt, auch ihre Nachkommen, einen nach dem anderen. Und Allah ist der Hörende und Allwissende. Wir stehen hier vor der Tatsache, dass der Islam an eine Erwählung glaubt. Und zwar hat Allah Adam aus der ganzen Schöpfung auserwählt und Noah aus der gefallenen Menschheit und die Sippe Abrahams mit Ismael und Isaac aus der verdorbenen semitischen Welt und die Sippe Imrans mit dem gesamten Alten Testament aus der Sippe Abrahams. Das Besondere ist nun, dass Imran als der Vater Moses und der Miriam und Aarons verstanden wird und hier nun als Imran dargestellt wird, während er im 2. Mose 6, Vers 20 und 4. Mose 3, Vers 23 Amram genannt wird und so eine Verwechslung oder Lautverschiebung im Koran stattgefunden hat. Das Besondere daran ist nun, dass nicht nur Abraham und Imran als die Auserwählten gelten, sondern auch ihre Nachkommen. Und zwar nicht nur die ersten und direkten Nachkommen, sondern auch die Nachkommen der Nachkommen einer nach dem anderen. Es handelt sich also um Prophetenfamilien, um Prophetengeschlechter, die einen besonderen Segen nach dem Koran empfangen haben, denn Allah erhört sie. Er ist der Hörende und Allwissende in dem Sinne, dass er ihre Wege kennt und ihre Gebete hört und sie eine Art Mittlerrolle und Segensrolle in der Menschheit haben. Es folgt jetzt die Geschichte von der Geburt Marias, der Mutter Jesu. Vers 35. Eines Tages sagte die Frau Imrans: Mein Herr, wahrlich, ich habe dir als Gelübde angelobt, was als Frucht in meinem Leibe ist. So nimm es von mir an. Wahrlich, du bist der Hörende und Allwissende. 36. Als sie sie dann anstelle des erhofften Sohnes geboren hatte, sagte sie: Mein Herr, ich habe ein weibliches Wesen geboren. Und Allah wusste, was sie geboren hatte, denn eine männliche Person ist etwas anderes als eine weibliche. Und ich habe sie Miriam, Maria, die Bittere, genannt, und sie und ihre Nachkommen in deinen Schutz vor dem Verfluchten, dem gesteinigten Satan gestellt. Der Name der Frau Imrans wird nicht genannt. Hier wird aber eine typisch orientalische Geschichte berichtet, dass die Frau wahrscheinlich in irgendeiner Not zu ihrem Herrn, zu Gott, gebetet hat und das Kind, das sie unter dem Herzen trug, ihm anbot, wenn er sie heilen und segnen würde. Diese Tatsache findet sich überall im Nahen Osten, besonders auch bei den Christen. Die Klöster sind voll von Söhnen und Töchtern, die schon Gott übergeben wurden, bevor sie geboren worden sind, als Dank oder als Zeichen des erfüllten Gelübdes, wenn Gott ihnen geholfen hat. In dieser Geschichte handelte es sich nun um die Geburt der Maria, der Mutter Jesu, die von der Frau des Imrans Gott anbefohlen wurde, bevor sie das Licht der Welt erblickt hatte. Die Mutter Imrans war eine betende Frau. Sie betete: Wahrlich, du, Gott, bist der Hörende und der Allwissende. Eine Formel, die jetzt schon zum zweiten Mal in dieser Sure des Korans erscheint. In Vers 36 finden wir nun eine Diskussion über den Wert eines erhofften Sohnes und eines geborenen Mädchens. Als Maria geboren worden war, war die Mutter entsetzt, denn sie hatte gehofft, einen Sohn, einen Propheten, dem Herrn schenken zu können. Und nun war nur ein weibliches Wesen geboren worden. Hier steht nur noch ausdrücklich, denn eine männliche Person ist etwas anderes als eine weibliche. Andere Verse im Koran in Sure 4 zeigen deutlich, dass damit gemeint wird, dass eine männliche Person doppelt so viel wert ist wie eine weibliche. Nun aber kann man eine weibliche Person, die nur halb so viel wert ist wie ein Junge, doch nicht Gott anbieten und ihn bitten, dass er sie annehme. Aber in diesem Falle geschah es nun, dass Allah etwas mit ihr vorhatte und sie als Glied der Prophetenfamilie, als weibliche Prophetin, eine besondere Gabe für die Welt darstellen würde. Wir finden nun in Vers 36 den Namen des neugeborenen Kindes. Das Mädchen heißt Miriam, die Bittere. Das war eine bittere Sache, dass ein Mädchen geboren wurde und kein Sohn. Denn wenn ein Mädchen geboren wird, sagen die Eltern häufig: Das ist verboten, das ist unmöglich, das ist eine Schande. So kam es die Eltern bitter an, dass ein Mädchen statt eines Jungen geboren worden war. Aber der Name Miriam, der auf Deutsch Maria heißt, hat eine besondere Bedeutung im Koran. Nämlich, er ist der einzige Name einer Frau oder eines Mädchens, der überhaupt im ganzen Koran erscheint. Keine Frau und kein Mädchen ist würdig genug, im Koran genannt zu werden, außer Maria, der Mutter Jesu. Gleichzeitig zeigt sich hier aber auch einer der über 100 Fehler des Korans, dass nämlich Maria, die Mutter Jesu, verwechselt wird mit Miriam, der Schwester des Mose. Mohammed hatte keine klare Vorstellung von den Zeitverhältnissen in der Bibel. Sein Denken war das Denken eines Beduinen. Die Vergangenheit war abgeschlossen und in der Zukunft, die begonnen hatte, lebte er. Und so brachte Mohammed die Zeitverhältnisse kräftig durcheinander. Mit der Nennung dieses Mädchennamens wollte er aber Jesus in Wirklichkeit in besonderer Weise ehren. Er wollte nachweisen, dass Christus aus einer Prophetenfamilie stamme und mit Mose, Aaron und Miriam zusammen das auserwählte Geschlecht darstelle. Dass dabei nun ein großer Geschichtsfehler unterlaufen ist, war Mohammed nicht bewusst, zeigt aber, dass viele Dinge im Koran einfach oft nicht recht verstanden worden sind. Unabhängig davon hat nun die Mutter der Maria ihr neugeborenes Kind und die Nachkommen, die aus ihr je einmal geboren werden sollten, in den Schutz Gottes vor dem verfluchten Satan gestellt. Damit wurde Christus schon bevor er geboren wurde, in den besonderen Raum Gottes hineingebetet, sodass Satan keine Macht an ihm haben sollte. Satan wird als der Gesteinigte und Verfluchte dargestellt und genannt, als die Person oder Macht, die gegen Gott und Gottes Plan arbeitet. Ein Bericht aus dem Leben der Maria. 37. Da nahm ihr Herr sie, das neugeborene Mädchen, wohlwollend an und ließ sie als eine schöne, gute Pflanze aufwachsen. Zacharias hat die Betreuung für sie übernommen. Jedes Mal, wenn Zacharias zu ihr in die Gebetsnische trat, fand er sie mit Nahrungsmitteln versorgt. Er sagte: Maria, ich bin erstaunt. Woher hast du das bekommen? Sie sagte: Das kommt von Allah. Wahrlich, Allah versorgt ohne Rechnung umsonst, wen er will. Wir haben hier den eigenartigen Bericht im Koran, dass die Verwandtschaft zwischen Maria und Elisabeth Mohammed bekannt war. Für ihn waren Jesus und Johannes der Täufer aufeinander bezogene Personen, nicht nur von der Botschaft her, sondern auch von den Familienverhältnissen her. In Sonderheit wird Maria als ein Mädchen dargestellt, das von Allah angenommen wurde, sodass sie unter seinem besonderen Schutz aufwuchs, wie eine schöne, gute Pflanze in der Sonne sich entfaltete. Zacharias wird als der Vormund von Maria verstanden, vielleicht unter dem Gedanken, dass Imran, der Vater der Maria, gestorben war und dann der nächste Verwandte väterlicherseits die Verantwortung für die Familie zu übernehmen hatte. Nun wird dargestellt, dass Maria eine Beterin war, die sich ständig an heiliger Stätte aufhielt und zu Gott betete. Das besondere Wort an diesem Platz heißt, sie war in der rechten Gebetshaltung und betete in die rechte Richtung, sodass ihr Gebet immer erhört wurde. Und deshalb versorgte sie Gott mit Lebensmitteln. Sie hatte immer genügend zum Essen und zum Trinken. Sie wurde wahrscheinlich von Engeln nach islamischer Auffassung versorgt. Zacharia aber wusste von diesem geistlichen, geheimen Leben seiner Adoptivtochter nichts. Er fand sie immer mit Lebensmitteln versorgt und begann sich darüber Gedanken zu machen. Er sagte: Maria, wer hat dir das gebracht? Woher hast du das bekommen? Er wollte damit darauf anspielen, ob sie ein geheimes Verhältnis zu einem Mann im Hintergrunde habe. Sie aber sagte: Nein, das kommt von Allah, denn Allah versorgt umsonst, wen er will. Hier kommt ein Grundgedanke des Islams zum Vorschein, dass wer betet, gesegnet wird. Schon morgens, wenn der Muezzin vom Minarett die Gläubigen zum Gebet ruft, schreit er über alle Dächer der Städte und Dörfer hinweg, auf zum Gebet, auf zum Erfolg. Wer betet, wird gesegnet im Alltag. Das Gebet wird als gutes Werk verstanden, als eine geistliche Leistung, die der Herr mit Segen belohnt. Bei uns ist es umgekehrt. Wir danken Gott, weil er uns erlöst hat. Nicht damit wir gesegnet werden, sondern wir beten zu ihm, weil er uns bereits gesegnet hat. Der Islam ist eine Religion der Werkgerechtigkeit. Wir stehen in der Gnade und Erlösung, die uns umsonst geschenkt wird. Unser Gebetsleben ist ein Danken für etwas, was wir bereits empfangen haben. Wir beten nicht, damit wir etwas empfangen, sondern haben in Christus bereits allen Segen des Himmels umsonst empfangen. Jetzt folgt die Geschichte von der Geburt Johannes des Täufers. 38. Damals rief Zacharias seinen Herrn an und sagte: Mein Herr, gewähre mir auch solche gute Nachkommen von dir. Du bist der Hörende des Gebetsrufes. 39. Da riefen ihm die Engel, während er das Pflichtgebet in der Gebetsnische in die rechte Richtung betete, zu: Wahrlich, Allah verkündigt dir die gute Nachricht von Yahya, der an ein bestimmtes Wort von Gott glauben und dasselbe bestätigen wird. Er wird ein Herr, ein eingeschlossener Asket, ein Prophet und einer der Guten sein. Er sagte: Mein Herr, wie soll mir ein Junge geboren werden, wo mich doch das hohe Alter erreicht hat und meine Frau unfruchtbar ist? Er sagte: So wird es sein, Allah tut, was er will. 41. Er sagte: Mein Herr, gib mir ein Zeichen. Er sagte: Dein Zeichen wird sein, dass du 3 Tage lang nicht mehr mit den Menschen reden kannst, außer durch Zeichen. Denke in dieser Zeit viel an deinen Herrn und lobe ihn am Abend und am Morgen. Die Geschichte hat folgende Bedeutung: dass Zacharias, als er erkannte, dass Maria umsonst von Gott versorgt wurde, als sie viel zu ihm betete, den Gedanken bekam: Das wäre doch eine Sache, wenn ich auch ein Kind bekäme, das ständig von Gott versorgt würde. Dann bräuchte ich nicht mehr arbeiten, dann bräuchte ich mich nicht mehr sorgen, dann wäre mein ganzer Haushalt mit den besten Speisen vom Himmel versorgt. Deshalb rief Zacharias zu Gott, dass er ihm auch einen gesegneten, frommen und von Gott versorgten, guten Nachkommen schenken möge. Er bekannte dabei in besonderer Weise, dass Gott Gebet erhört, und zwar nicht das Pflichtgebet, sondern den besonderen Gebetsruf außerhalb des Pflichtgebetes, also eine Extraleistung über die 5 Gebetszeiten hinaus. Da riefen ihm die Engel in der Mehrzahlform, während er das Pflichtgebet in der Gebetsnische später in der rechten Richtung betete, zu: Wahrlich, Allah verkündigt dir die gute Nachricht von Yahya. Yahya heißt Johannes der Täufer in der Sprache der Moslems und bedeutet wörtlich der Lebendige, der voller Leben ist, so lebendig wie eine Schlange lebendig aussieht, der das Urleben in sich trägt, das ihm Gott gewährt. Er wird an ein bestimmtes Wort von Gott glauben und dasselbe bestätigen. Die islamischen Ausleger stimmen damit überein, dass damit Jesus gemeint ist, der als das Wort von Gott verstanden wird. So wird auch an dieser Stelle dargestellt, dass Johannes ein Vorläufer Christi sei, und dass er ihm den Weg bereite, dass er ihn als das Wort Gottes bestätige, dass er an ihn glaube und ihn den Menschen bekannt mache. Hier wird nicht gesagt, dass Christus das Lamm Gottes ist, sondern nur von dem Begriff aus dem Prolog des Johannesevangeliums geredet, wo Christus als das Wort Gottes dargestellt wird. Von Johannes wird weiter gesagt, dass er ein Herr sei, eine Persönlichkeit, die einen Einfluss ausübt über andere, weil er Autorität von Gott bekommen hat. Darüber hinaus wird er als ein eingeschlossener Asket dargestellt, der in der Wüste lebt, von den Almosen der Menschen, die ihm die Lebensmittel bringen, oder der von Gott versorgt wird, so wie Zacharias es im Blick auf Maria für seinen Sohn erbeten hatte. Auf alle Fälle würde er alles tun, um der Sünde abzusagen und so heilig wie möglich zu leben. Deshalb würde er ein Prophet sein, der eine mediale Funktion hat und von Gott direkt Antworten und Leitungsgedanken bekommt, und darüber hinaus wird er als einer der Guten bezeichnet. Alle Propheten und Apostel gelten im Koran als gut. Der Islam kennt keinen Unterschied zwischen Gott und den guten Menschen. Dasselbe Problem, das wir bei dem reichen Jüngling sahen, als er Jesus begrüßte und zu ihm sagte: Guter Meister, was sollen wir tun? Und Jesus ihn dann stoppte und sagte: Niemand ist gut außer Gott. Dasselbe Problem haben wir auch im Islam. Die auserwählten Menschen und Propheten werden als Gute dargestellt, selbst wenn sie einige Fehler gemacht haben. Die einmalige Güte Gottes wird nicht erkannt, sondern die Menschen werden mit dem gleichen Attribut belegt, wie Gott es selber hat, nämlich, dass sie gut sind, in seinem Dienste gut geworden sind oder von vornherein auserwählt wurden, um als Gute die Botschaft des Höchsten weiterzugeben. Wie dem auch sei, Zacharias war so erstaunt, als er diese Botschaft aus dem Munde der Engel hörte, dass er anfing zu stottern und nicht mehr wusste, was er sagen sollte. Seine Antwort hieß: Mein Herr, wie sollte mir ein Junge geboren werden, wo mich doch das hohe Alter erreicht hat und meine Frau unfruchtbar ist? Die Antwort darauf heißt: So wird es sein, Allah tut, was er will. Wir haben hier das Echo im Koran aus dem Bericht, dass Zacharia nicht glauben konnte, dass ihm im hohen Alter noch ein Kind geschenkt werden sollte. Das ist verständlich und das stimmt soweit mit dem biblischen Text überein. Die Antwort aber ist nun islamisch, denn der Engel sagte ihm kurzerhand: So wird es sein, denn Allah tut, was er will. Das hängt nicht von deinem guten Willen ab, noch weniger von deinem freien Willen, ob du ein Kind bekommst, sondern Allah hat beschlossen, dass du einen Sohn zur Welt bringen sollst, und wenn er sich das vorgenommen hat, so tut er das, und du wirst es vollziehen, was er denkt. Der Mensch hat im Islam keinen freien Willen, sondern unterliegt einer doppelten Prädestination, was bedeutet, dass Allah sagt, so wird es sein, und dann geschieht diese Sache. In Vers 41 sehen wir dann, wie Zacharias einen Schock bekommen hatte, als ihm Gott einen Sohn zudiktierte. Er stotterte und sagte deshalb: Herr, gib mir ein Zeichen, ich kann nicht begreifen, wie das geschehen soll. Nun sagte der Engel zu ihm: Dein Zeichen wird sein, dass du 3 Tage lang nicht mehr mit den Menschen reden kannst, außer durch Zeichen. Das Besondere an dieser Sache ist nicht, dass es sich hier wieder um einen der Fehler im Koran handelt, dass er nicht wörtlich übereinstimmt mit den Berichten des Alten und des Neuen Testamentes, sondern dass Mohammed nicht denken konnte, dass ein guter Prophet, der von Gott auserwählt und ausersehen war, die Botschaft den Menschen zu bringen, einen bewussten Fehler gemacht haben könnte und dass Gott ihn etwa strafen könnte, dass er 9 Monate lang nicht mehr reden sollte. Deshalb hat er ihn nur 3 Tage lang in die Stille geschickt. Und zwar nicht zur Strafe, sondern zum Danken und zum Beten. Mohammed konnte nicht denken, dass er eventuell auch hätte gestraft werden sollen für irgendwelche Sünden. So hat er dem Zacharias nur eine Gebetszeit verordnet und nicht eine Strafe ausgesprochen, wie wir es im Neuen Testament sehen. Er hat deshalb zum Schluss dieses Verses gesagt, denke in dieser Zeit viel an deinen Herrn und lobe ihn am Abend und am Morgen. Wir kommen nun zur Ankündigung der Geburt Christi im Koran. Vers 42. Da sagten die Engel, O Maria, Allah hat dich gereinigt, lauter gemacht und aus den Frauen der Welt auserwählt. 43. O Maria, ergebe dich deinem Herrn als Eigentum, bete an und knie nieder mit den Anbetern im Rahmen der Pflichtgebete. Noch einmal erscheint im Koran der Name der Maria. Maria gilt als die Gebenedeierte unter den Frauen, als die auserwählte Frau im Islam und in allen Religionen der Welt. Sie wird als die Dame und die Frau genannt, sodass wir sagen müssen, der Islam steht der katholischen Marienverehrung um ein Vielfaches näher als die evangelischen Gemeinden. Maria wird genannt als die Auserwählte im Sinne der Reinigung, die lauter gemacht wurde und nicht in sich selbst rein und lauter war, aber durch die Auserwählung aus allen Frauen der Welt hat sie Gott auf die Seite gestellt und gereinigt. Als besondere Bedingung für ihre Erwählung wurde ihr nahegelegt, dass sie sich an ihren Herrn als Eigentum ausliefern sollte. Maria galt als die erste Muslimin, längst bevor der Islam entstanden war. Ihre Hingabe an Allah sollte sich zeigen, indem sie niederfiel und vor Gott kniete und mit den Anbetern zusammen in einer Reihe die Auslieferung an den Ewigen vollzog. Hier wird in doppelter Weise gezeigt, dass der Islam eine Religion der Anbetung ist. Das Wort Islam heißt Auslieferung, Hingabe, Unterwerfung. Maria wird also im innersten Wesen des Islams dargestellt als eine treue Muslimin. Zum anderen wird gezeigt, dass Christus im islamischen Denken nur geboren werden konnte durch den Geist des Islams hindurch, durch eine völlige Auslieferung seiner Mutter an Allah. So lesen wir dann in Vers 45, da sagten die Engel, O Maria, Allah gewährt dir die frohe Botschaft eines Wortes von ihm. Sein Name wird der Christus, Isa, Sohn der Maria, heißen. Er wird ein Angesehener in dieser Welt und im Jenseits und einer von den Allah nahegebrachten sein. Er wird zu den Menschen schon von der Wiege aus reden und auch als reifer Mann. Er wird einer der Guten sein. Sie sagte, mein Herr, wie soll mir ein Sohn geboren werden, wo mich doch kein Mann berührt hat? Er sagte, so wird es sein. Allah schafft, was er will. Wenn er eine Sache beschlossen hat, sagt er zu ihr, sei, so ist sie. Und er wird ihnen das Buch, die Weisheit, die Tora und das Evangelium lehren, und er wird ein Gesandter zu den Kindern Israels sein. Nachdem Maria die Bedingung erfüllt hatte und sich in die Reihen der Anbeter hineinstellte und als treue Muslimin sich Gott auslieferte, empfing sie die Belohnung, dass die Engel ihr begegneten und zu ihr sagten: Maria, Gott gewährt dir die frohe Botschaft. Die besondere Formulierung, die von Allah hier benutzt wird, heißt im Arabischen, dass er sie evangelisiert, dass er ihr als ein Evangelist die frohe Botschaft bringt, dass Allah der erste Missionar ist. Wenn also irgendein Moslem sagt, warum kommt ihr als Missionare zu uns, so könnt ihr jederzeit sagen, der erste Missionar oder Evangelist war Gott selbst. Denn er war es ja, der der Maria eine frohe Botschaft gewährte. Der Inhalt dieser frohen Botschaft ist ein Wort. Nicht irgendein Wort von einem Menschen, sondern ein Wort von Allah persönlich. Die Zusammenfassung aller Worte Allahs. Christus gilt im Islam als die Inkarnation des Wortes Gottes. Er hat nicht nur das Wort Gottes geredet oder geschrieben, sondern er war es in sich selber. Wir haben hier diese aufregende Tatsache, dass der Logos-Begriff auf irgendeinem Wege in den Koran eingedrungen ist. Während Abraham als der Freund Gottes gilt oder Mose als der von Gott Angesprochene, gilt Christus nicht nur als Prophet, sondern als die Inkarnation des Wortes Gottes selbst. Das bedeutet, dass wer irgendwie das Wort Gottes lesen, lernen oder studieren will, das Leben und die Person Jesu studieren soll, um zu begreifen, was Gottes Wille ist. In Christus ist das Wort Gottes Fleisch geworden. Er hat das Wort nicht nur gelehrt, sondern es gelebt. In ihm gab es keine Differenz zwischen Botschaft und dem Leben. Er hatte keine Sünde begangen, sondern mit seinen Taten und Worten den Gedanken Gottes völlig ausgelebt. Kein Mensch außer Christus hat im Koran dieses Attribut, dass er das wandelnde, lebendige Wort Gottes sei. Auch sein zweiter Name in diesem Vers ist alarmierend, denn hier wird Jesus der Christus genannt. Das Wort Christus im Koran heißt der Gesalbte. Dies ist kein fremdes Wort für die Araber, sondern ein lebendiger Begriff, denn das Verb daraus heißt bis heute noch abwischen, salben, reinigen. So bedeutet das Wort Christus der Gesalbte im vollen Sinne des Wortes. Wenn man allerdings einen Moslem fragt, ob er weiß, was dieser Name bedeutet, so sagt er, dass es eben ein Eigenname sei. Wir aber können mit diesem Wort erklären, dass früher im Alten Testament Könige, Priester und Propheten gesalbt wurden, um die Ausrüstung für ihr Amt von Gott zu erhalten. Und dass Christus alle diese Ämter in sich zusammenfasse und er der König aller Könige, der Herr aller Herren, der hohe Priester und der Prophet ist und mehr als Prophet, das Wort Gottes in sich selbst und er deshalb der Gesalbte ist, der von Gott die Vollmacht bekommen hat, alle diese Ämter zu erfüllen. Der nächste Name, den der Koran Christus gibt, heißt Isa. Dieses Wort Isa steht anstelle des Wortes Jesus. Niemand weiß genau, woher dieses Wort in den Koran hineingekommen ist. Denn in Wirklichkeit enthält es alle Grundbuchstaben des Wortes Jesus im Arabischen, aber durcheinander gebracht, sodass man sagen kann, an dem Namen aller Namen konnte der Geist des Korans nicht anders handeln, als ihn durcheinander zu bringen, denn er konnte Jesus nicht sagen, sondern musste ihn als Isa darstellen. Andererseits ist es vielleicht möglich, dass Mohammed den Namen von den syrianischen Christensklaven gehört hat, die in ihrem Bereich Aisho sagten und damit Jesus meinten. Auf alle Fälle wurde Jesus als der Sohn der Maria dargestellt. Wer irgendwie etwas mit dem Orient zu tun hatte, weiß, dass dieser Name ein Ärgernis enthält. Ein Mensch wird nicht nach der Mutter genannt, sondern immer nach dem Vater. Nur wenn der Name des Vaters nicht bekannt ist, wird ein Mensch dem Namen der Mutter unterstellt. Das bedeutet aber immer ein Fragezeichen an diese Person und kann bedeuten, dass er entweder ein uneheliches Kind ist oder aber, dass die Mutter vergewaltigt wurde. So bedeutet der Name Sohn der Maria ein Ärgernis in sich selber. Deshalb musste Mohammed Christus und Maria rehabilitieren und sie rechtfertigen. Deshalb ist der nächste Begriff, der von ihm gesagt wird, sofort ein Ehrenwort. Er wird ein Angesehener in dieser Welt und im Jenseits und einer von den Allah nahegebrachten sein. Das Wort Angesehener bedeutet, er ist sowas Ähnliches wie ein Fürst. Er hat ein großes Gesicht. Er ist eine bedeutende Persönlichkeit. Keiner kann an ihm vorbeigehen, ohne ihn anzusehen. Und zwar nicht nur in dieser Welt, sondern auch im Jenseits. Er ist eine solch überragende Persönlichkeit, dass er Allah nahegebracht werden kann, ohne dass die Strahlen seiner Heiligkeit ihn töten. Er gilt als ein Mann ohne jegliche Sünde, dass die Gegenwart Gottes ihn nicht von sich treibt und seine Herrlichkeit ihn nicht tötet. Aus diesem Grunde gilt er als einer der Nahegebrachten, der ganz nahe an Gott herankommen kann, so nahe wie die Thronwächter im Throne Gottes. Aber es ist für einen Muslim undenkbar zu sagen, dass Christus zur Rechten des Vaters sitzt oder selbst göttlicher Natur ist. Er kann nur als ein Nahegebrachter gelten, und zwar nicht als der einzig Nahegebrachten, sondern als einer von denen, die Gott nahegebracht worden sind. Die Auslegung dieser Begriffe und die Darstellung folgt nun in Vers 46 bis 49. Hier wird gesagt, dass Christus zu den Menschen schon von der Wiege aus reden würde und später auch noch als ein reifer Mann. Das ist die Auslegung zu dem Begriff, dass Christus das Wort Gottes ist. Ein Moslem stellt sich vor, weil nun das Wort Gottes in Christus lebte, konnte es gar nicht anders sein, als dass er von der ersten Sekunde seines Lebens an redete. Wer diese Geschichte näher lesen will, muss in Sure 19, Surat Maryam, nachlesen, wie Christus sofort nach seiner Geburt seine Mutter tröstete und sie zu einer List anleitete, um den Leuten im Dorf, die ihren Namen als eine unrechte Frau darstellten, beizubringen, dass sie Gott ein Fasten gelobt hätte, aber das Kind in der Krippe dann seine Mutter rechtfertigte. Der Gedanke, dass Christus schon in der Wiege redete, stammt allerdings nicht von Mohammed selber, sondern wahrscheinlich schon von den Christen in Nasran, dass Mohammed akzeptierte, weil er begeistert war von der Idee, dass schon ein Säugling reden konnte. Aber nicht nur als Kleinkind, sondern auch als Mann wird Christus dargestellt als einer, der zu den Menschen redet. Er gilt als das sprechende Wort Gottes, er gilt als das Wort Gottes an die gesamte Menschheit insgesamt. Und deshalb wird er einer der Guten sein. Christus hat hier wieder denselben Begriff wie Johannes der Täufer, und wie wir ihn im Neuen Testament von Gott lesen, dass er gut ist. Maria sagte nun als Antwort auf diese Ankündigung: Mein Herr, wie soll mir ein Sohn geboren werden, wo mich doch kein Mann berührt hat? Er sagte, so wird es sein, Allah schafft, was er will, Wenn er eine Sache beschlossen hat, sagt er zu ihr, sei, so ist sie. Diese Aussage bedeutet, dass jeder Moslem glaubt, dass Christus von der Jungfrau Maria geboren worden ist, ohne Zutun eines Mannes. Das braucht man einem Moslem nicht zu erklären, das steht bereits im Koran. Viele Christen glauben heute nicht mehr an diese wunderbare Tatsache, im Koran ist es enthalten. Der Unterschied zwischen dem Glauben der Christen und der Moslems besteht lediglich darin, dass Christus in Maria durch Gottes Wort geschaffen worden ist, während wir bekennen, dass Christus durch den Heiligen Geist in der Jungfrau Maria geboren wurde. Das bedeutet, der Islam bekennt Christus als ein Geschöpf und Gott als seinen Schöpfer. Wir aber bekennen, dass Christus der Sohn Gottes ist und Gott sein Vater. Dieser Kampf um die Frage, ob Christus geschaffen oder geboren worden ist, hat schon längst vor Mohammed begonnen in der Auseinandersetzung zwischen dem Hellenismus der Griechen, der Philosophie aus dem griechischen Raum und dem gläubigen Denken der Semiten. So haben wir in dem Glaubensbekenntnis von Nicäa die Antwort bekommen auf alle diese Anfechtungen des menschlichen Geistes und bekennen mit der ganzen Christenheit, mit allen drei großen Kirchen zusammen, mit den griechisch-orthodoxen, mit den Katholiken und mit den evangelischen, dass Christus ist Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott von wahrem Gott, geboren und nicht geschaffen mit dem Vater in einem Wesen. Diese kleine Formulierung, geboren und nicht geschaffen, ist die evangelische und biblische Antwort auf den Koran. Der Islam sagt eben genau das Gegenteil. Christus ist nicht geboren, sondern geschaffen worden. Und zwar sagt es der Vers 47 ausdrücklich, dass der Engel zu ihr sagte, so wird es sein, wie Gott es sich vorgenommen hat, denn Allah schafft, was er will. Wenn er eine Sache beschlossen hat, sagt er zu ihr ein einziges Wörtlein, sei, so ist sie. Christus gilt also im Koran als ein Geschaffener aus dem Wort Gottes. So wie Gott Steine, Luft und Engel durch sein allmächtiges Wort schuf, so hat er nach islamischer Auffassung Christus geschaffen. Er ist nicht der Geborene aus dem Wort Gottes, sondern nur der Geschaffene. Er hat allerdings das Vorrecht nach Vers 48, dass Allah ihn persönlich das Buch lehren wird, die Weisheit, die Tora und das Evangelium. Das Eigenartige an diesem Vers besteht darin, dass hier von der Tora und dem Evangelium die Rede ist, außerdem noch von den Weisheitsbüchern und an anderer Stelle auch noch von den Psalmen, aber dass dann außerdem noch von einem Buch hier geredet wird, das eigentlich keinen Platz hat in diesen anderen Formulierungen. Man könnte annehmen, dass hier von dem Urbuch im Himmel geredet ist, von dem die Moslem glauben, dass Adam einige Seiten bekommen hat und Abraham und Mose und die Propheten und Johannes der Täufer und Christus und Mohammed den größten Teil. Dann würde das bedeuten, dass Christus Zugang hatte zur Quelle, dass Christus das Urbuch lesen konnte, dass Gott Christus einen Einblick in dieses Buch gab, das im Himmel aufbewahrt ist. Und dass er außerdem die ganze Weisheitsliteratur, die ganze Tora, die Propheten und das Evangelium beherrscht hätte. Christus wird als das alles umfassende Wort Gottes dargestellt. Deshalb gilt er nicht nur als ein Prophet, sondern wird in Vers 49 als ein Gesandter dargestellt. Das Wort Gesandter heißt Rasul in der arabischen Sprache und ist der Ehrentitel Mohammeds. Rasul Allah bedeutet etwas anderes als nur ein Prophet. Es hat nicht nur eine geistliche, sondern auch eine politische Dimension. Der Prophet ist nur ein Sprecher der Gedanken Gottes und ein Offenbarer der Offenbarung, die ihm anvertraut wird. Der Apostel gilt als der Stellvertreter Gottes, der nicht nur eine geistliche Funktion hat, sondern auch politische Macht empfängt. So wird Christus nicht nur als ein großer Prophet verstanden, sondern als eine Persönlichkeit, die politische Autorität besitzt und ein Volk zu führen hat. Wir können diesen Gedanken am ehesten verstehen, wenn wir an Mose denken oder an den Begriff Christi vom Reich Gottes, das sowohl die geistliche als auch alle anderen Bereiche des Lebens umfasst. Auf alle Fälle ist deutlich, dass Christus als der Führer der Kinder Israels gilt, als ihr König, der als der Stellvertreter Gottes nicht nur zu predigen, sondern auch zu regieren hat. Hier zeigt sich, dass im Islam Thron und Altar, Politik und Religion aufs Engste zusammengehören und der Islam niemals eine Religion im westlichen Sinne des Wortes sein kann, sondern im alttestamentlichen Sinne, wo Gott regiert durch seinen Gesandten. Wir aber sollten uns deutlich machen, dass Christus nicht nur als das Wort Gottes gilt oder als ein Prophet oder als ein hoher Priester, sondern als eine politische Persönlichkeit, als ein Führer von Gott gesandt. Wir kommen jetzt zu einem eigenartigen Abschnitt im Koran, einer direkten Rede Christi an seine Jünger oder vielleicht auch an alle Menschen. Wir lesen in Vers 49b, wahrlich, ich bin zu euch gekommen mit einem Zeichen von eurem Herrn. Wahrlich, ich schaffe euch aus Lehm Gestalten von Vögeln. Dann blase ich in sie hinein, so werden daraus mit der Erlaubnis Allahs wirkliche Vögel. Und ich heile die Blinden, die Aussätzigen und wecke die Toten mit Allahs Erlaubnis auf. Und prophezeie euch, was ihr in euren Häusern im Verborgenen esst und speichert. Wahrlich, das ist ein Zeichen für euch, falls ihr zu den Gläubigen gehört. Ich bin zu euch gekommen, zu bestätigen und zu glauben, was ich von der Tora in meinen Händen halte und euch einiges zu erlassen von dem, was euch verboten worden ist. Ich bin mit einem Zeichen von eurem Herrn gekommen, so fürchtet Allah und gehorcht ihm und mir. Wahrlich, Allah ist mein Herr und euer Herr. Dient ihm wie Sklaven, das ist ein gerader Weg. Als Isa aber bei ihnen den Unglauben spürte, sagte er, wer sind meine Helfer für Allah? In dieser Rede Christi im Koran sehen wir einige Geschichten und Berichte, die uns viel zu denken geben können. Zunächst berichtet er, dass er in der Lage war, aus Lehm oder Plastilin Vögel zu modellieren und dann in sie hineinblies, so flogen sie weg, weil sie wirkliche Vögel geworden waren. Wir lächeln über diese Geschichte, aber es ist bekannt, dass sie aus einem apokryphen Evangelium stammt, das von den Vätern der Kirche als echter Bericht abgelehnt worden ist und nicht ins Evangelium aufgenommen wurde. Auch dann könnte uns diese Geschichte nicht weiter interessieren, wenn nicht darin zwei Begriffe stünden, die in der arabischen Sprache eine besondere Bedeutung hätten. Dort heißt es, ich schaffe euch aus Lehm Gestalten von Vögeln. Das Wort ich schaffe heißt im Arabischen ein schöpferisches Schaffen aus dem Nichts, das nur Gott dem Schöpfer vorbehalten ist. Ein Ingenieur kann etwas erfinden oder ein Entdecker etwas Vorhandenes entdecken. Aber keiner kann aus nichts etwas schaffen. Nur Christus im Koran hat diese Vollmacht, durch sein schöpferisches Wort etwas zu schaffen, was vorher noch nicht da war, in diesem Falle Leben. Ein Muslim bezeugt also, dass Christus der Schöpfer ist, schöpferische Fähigkeiten, so wie Gott selbst Schöpfer ist. Wir lesen das auch im Neuen Testament, wo es im Prolog des Johannesevangeliums heißt, und es ist nichts, das nicht durch ihn, das Wort Gottes, durch Christus gemacht worden ist. Aber genau dieser Gedanke, dass es nichts gibt, was nicht durch ihn gemacht worden ist, liegt auch im Koran verborgen, in dem Christus sagt, ich schaffe euch aus Lehm Gestalten von Vögeln. Und dann sagt er weiter, dann blase ich in sie hinein, so wie Gott einst seinen Odem in Adam hineingeblasen hat, da wurde Adam eine lebendige Seele. Auch Christus hat dieses Zeichen der Lebensgebung aufgenommen, als er seine Jünger am Abend seines Auferstehungstages anblies und sagte, nehmet hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Christus hat dieses Anblasen gewertet als den Beginn einer neuen Schöpfung, der zweiten Schöpfung, der Lebensmitteilung, der Geistmitteilung. Und so ist es eigenartig, dass Mohammed sagte, Christus hätte in die modellierten Figuren hineingeblasen und dann hätten sie Leben empfangen und seien davon geflogen. Allerdings wird die Fähigkeit Christi eingeengt und eingeschränkt durch den Begriff, dass er so etwas nicht aus eigener Autorität und Fähigkeit getan hätte, sondern mit der Erlaubnis Gottes allein. Das bedeutet für den Muslim, dass Allah der Handelnde war, der seinen unfähigen Knecht beauftragte. Andererseits aber zeigt das, dass Christus in völliger Übereinstimmung mit Allah gehandelt hat und so in einer Einheit mit Allah wirkte. Dasselbe gilt auch für die folgenden gewaltigen Aussagen, dass der Koran bestätigt, dass Christus die Vollmacht hatte, Blinde zu heilen, Aussätzige zu reinigen und Tote aufzuerwecken. Hier wird gesagt, dass Christus der größte Arzt aller Zeiten war. Er hatte die Fähigkeit, Blinde zu heilen, in dem Sinne, dass er ihnen die Augen ohne eine Operation auftat, allein durch sein schöpferisches, heilendes und tröstendes Wort. Genauso die Aussätzigen sind nur durch sein Wort geheilt worden, ohne Salbe, ohne Bad, ohne eine besondere Behandlung. Darüber hinaus denkt der Orient beim Aussatz immer noch an verborgene Sünden, sodass die Heilung des Aussatzes mit einschließt, dass die Ursache des Aussatzes überwunden worden ist und Christus damit nicht nur die Krankheit, sondern auch die Ursache zur Krankheit heilen konnte. Wir finden im Evangelium einen ähnlichen Bericht von Jesus, wo der Gichtbrüchige zu ihm aus dem Dach herabgelassen wurde und er zu ihm sagte, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Als dann die anwesenden Pharisäer in ihren Herzen dachten, er hat gelästert, denn niemand kann Sünden vergeben außer Gott, sagte Jesus zu ihnen, damit ihr erkennt, dass der Sohn des Menschen die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, und wandte sich zu dem Bettlägerigen und sagte zu ihm, stehe auf, nimm dein Bett und gehe heim. So hat Jesus mit seiner Heilung der Krankheit demonstriert, dass er die Vollmacht hatte, Sünden zu vergeben. Dieser Gedanke liegt indirekt in dem Begriff verborgen, dass Christus die Aussätzigen allein durch sein Wort heilen und gesund machen konnte. Und dann steht hier vor allem noch, dass Christus die Toten auferweckte, und zwar in der Mehrzahlform. Ein Kind, einen jungen Mann und einen Erwachsenen. Oft frage ich Moslems, wenn sie sich hartnäckig der Autorität Jesu widersetzen, wer ist denn in der Lage, Tote aufzuerwecken? Und wenn sie guten Willens sind, sagen und bekennen sie allein Allah. Das heißt also, dass Jesus Allah ist? Nein, sagen sie. Er hat Tote nicht auferweckt in seiner eigenen Autorität, sondern nur mit der Erlaubnis Allah. Er war das Werkzeug in der Hand des Allmächtigen. Aber wir können sagen, dass die Allmacht Gottes in Christus sichtbar und wirksam wurde. Er trägt nicht nur den Namen der Allmächtige, sondern er hat seine Allmacht über Krankheit und Tod bewiesen. Mit anderen Worten bedeutet das, dass kein Prophet im Alten und Neuen Testament und kein Prophet im Islam solche Zeichen tun konnte wie Jesus, aus Lehm Vögel zu schaffen, Kranke zu heilen und Tote aufzuwecken, außer Jesus Christus. Deshalb brauchen wir einem Muslim den Glauben an die Wunder Christi nicht beizubringen, denn diese Grundtatsache wird bereits im Koran beschrieben und den Muslims als Glaube zudiktiert. Vielmehr müssen wir mit ihnen die Geschichten über die Blindenheilungen und über die Begegnung mit den Aussätzigen und die Auferweckung der Toten lesen, damit sie praktisch sehen, wie das geschehen ist. Denn solche Geschichten und Berichte gibt es im Koran nicht. Vielmehr wird gezeigt, dass Christus ein Prophet sei, der den Menschen auf den Kopf zusagte, was sie in ihren Häusern verborgen hätten und was sie alleine für sich essen würden, ohne den anderen davon abzugeben. Diese Geschichte hängt speziell damit zusammen, dass die Flüchtlinge aus Mekka, die nach Medina ausgewandert waren, im Laufe der Zeit arm geworden waren. Die Moslems aus Medina aber wurden immer reicher. Und um nun nicht Neid zu erwecken, haben sie in ihren Häusern Reichtümer und besondere Speisen verborgen, an welchen die anderen nicht teilhatten. Mohammed sagte nun den Moslems, passt auf, hier gibt es einen Propheten, der Röntgenaugen hat, der durch die Wände hindurch sieht, der weiß, was ihr in euren Häusern verborgen habt, ihr könnt vor ihm nichts verbergen. Er sagte nicht, dass er die Herzen lesen kann und die Sünden und verborgenen Gedanken kennt, so weit wollte er nicht gehen, aber genau das war es, was wir im Neuen Testament lesen, dass Jesus nicht nötig hatte, dass ihm jemanden sagte, was im Menschen sei, weil er wusste, was in jedem Menschen verborgen war. So hat auch hier Mohammed einen Teil der Wahrheit gebracht, dass Jesus durch die Häuser in die Häuser hineinschauen konnte, aber nicht den Menschen zu offenbaren vermochte. Christus wird also als der Allwissende im Koran dargestellt. Dies alles sei nun das Zeichen für die Israelis, falls sie Gläubige seien und Gott fürchteten. Hier wird nun zum wiederholten Male das Wort Zeichen verwandt, so wie wir es im Johannesevangelium lesen, wo es heißt, das war das erste, vierte oder sechste Zeichen, das Jesus tat. Johannes hat dieses Wort in dem Zusammenhang benutzt, dass nicht das Wunder an sich dasjenige sei, das das Interesse des Menschen fesseln soll, sondern er vom Wunder wegschauen sollte auf den, der das Wunder tat, dass das Wunder also ein Zeichen war auf die Autorität Gottes in Christus. So hat es Mohammed nicht verstanden, sondern wollte es nur sagen, dass hier gezeigt wird, dass Christus ein außerordentlicher Prophet war, durch den Gott Wunder tat, die er sonst keinem seiner Propheten und Gesandten anvertraute. In Vers 50 lesen wir erneut, dass Christus gekommen ist, zu bestätigen und zu glauben, was er von der Tora in seinen Händen halte, und euch einiges zu erlassen von dem, was euch verboten worden ist. Dieser Satz ist eines der eigenartigsten Dinge, die wir im Koran lesen. Denn der Islam versteht jede Offenbarung als gesetztes Wort Gottes, denn der Mensch im Islam lebt unter dem Gesetz und nicht in der Freiheit der Gnade. Kein Mensch kann ein Gesetz erlassen oder ein Gesetz setzen. Die Menschen sind immer Exekutive, Gott allein ist legislativ. Wenn aber nun gesagt wird, dass Christus die Vollmacht hat, den Menschen einiges zu erlassen, so ist er nicht mehr unter dem Gesetz, sondern ist er der Gesetzgeber selbst. Er hat das Recht, das Gesetz zu ändern oder zu modellieren oder neue Gesetze zu geben. Vielleicht denkt Mohammed hier an die Worte, als Christus sagte zu den Alten, ward gesagt, ich aber sage euch. Er hat nicht verstanden, dass Christus das Gesetz damit nicht änderte, sondern vervollkommte. So hat er im Koran aufgenommen, dass Christus gesetzgeberische Vollmacht hat, nicht der Erfüller des Gesetzes in Person war. Wiederum wird dann gesagt, dass Christus mit einem Zeichen gekommen sei. Das Zeichen ist also das Besondere, was man an Christus findet, etwas Einmaliges, was zu sehen war, nicht nur zum Hören. Das Ergebnis soll nun sein, dass die Menschen Allah fürchten sollten und ihm. Die Furcht Gottes ist der Weisheit Anfang, heißt es bereits im Alten Testament. In besonderer Weise aber ist die Furcht Allahs im Islam das Thema des Glaubens und der Religion. Es gibt keine Liebe zu Gott, sondern nur die Furcht, so wie Sklaven ihren Herrn fürchten. Sie sind sein Eigentum und stehen ihm zur Verfügung. Die Botschaft Christi im Koran heißt also nicht, liebet Gott, der euch zuerst geliebt hat, sondern fürchtet Gott und gehorcht mir. Es ist ein völlig anderer Geist in der Rede Christi zu finden, als wir es im Evangelium gewohnt sind. Bei der Formulierung und gehorcht mir fehlt eigentlich das Suffix in der arabischen Sprache und es könnte auch gelesen werden und gehorcht, nämlich und gehorcht Allah oder gehorcht Mohammed oder gehorcht mir. Es steht nicht ganz genau, wem die Nachfolger Christi gehorchen sollten, sondern nur, dass der Gehorsam das Grundprinzip der Moslems ist. Dann aber bekennt Christus seinen Glauben als Zusammenfassung und sagt, wahrlich, Allah ist mein Herr und euer Herr, dient ihm wie Sklaven, das ist ein gerader Weg. Allah wird hier als Herr verstanden und nicht als Vater. Christus sagt, er ist mein Herr und euer Herr. Christus gilt also als Allah untergeordnet, als guter Muslim, der Allah bedingungslos gehorcht. Von einer Dreieinigkeit oder einem Verhältnis der Liebe zum Vater oder vom Vater zum Sohn ist im Islam keine Spur. Es ist nur der Gedanke möglich, dass Christus völlig sich an Allah ausgeliefert hat und ein vorbildlicher Muslim ist. Die folgenden Gedanken unterstreichen das, indem Christus den Jüngern sagt, dienet ihm wie Sklaven, werft euch nieder, dass er seinen Fuß in euren Nacken setzen kann und ihr euch ihm bedingungslos ausliefert und er euch sagen kann, was ihr tun sollt. Das ist der gerade Weg. Das ist der gerade Weg, auf dem ein Mensch zu Gott kommt, so wie der Islam seine Religion versteht. Die Unterwerfung bleibt der innerste Gedanke im islamischen Religionsverständnis. Nicht die Befreiung, nicht die Erlösung, nicht die Rettung, nicht die Neuschöpfung, sondern so wie der Mensch ist, kann er bleiben, wenn er sich nur Allah unterordnet und bedingungslos
ausliefert. Nun kommt in Vers 52 eine ganz eigenartige Entwicklung, dass nämlich Aisa Jesus bei den Juden den Unglauben spürte, den Widerstand, die Auflehnung, und er deshalb seine Zuhörerschaft spaltete mit einer Frage: Wer sind meine siegesgewissen Helfer für Allah? Hier haben wir eine ähnliche Erscheinung wie im Johannesevangelium und in den übrigen Evangelien, dass im Anfang die Massen Jesus nachfolgten, er aber immer mehr seine Jüngerschar herauslöste, bis es zu einer Trennung kam und nur noch die Jünger ihm nachfolgten. Mohammed muss etwas davon gehört haben und hat nun diese Trennung der Ungläubigen von den an Allah Ausgelieferten dargestellt. Die Jünger bekommen hier allerdings einen ganz besonderen Namen, nämlich Ansar Allah, die siegesgewissen Helfer für Allah. Sie sind nicht nur Jünger oder Schüler oder Nachfolger, sondern sie haben Vollmacht und Schwung und helfen, die Sache Allahs zum Sieg zu bringen. Es ist nötig, dass die Christen begreifen, dass die Nachfolger Jesu nicht bloß Schüler sind im islamischen Verständnis, sondern dass sie eine besondere Funktion haben, die Sache Allahs zum Sieg und zur Reife zu bringen. Im folgenden Text haben wir nun eine Rede der Apostel Jesu Christi. Da sagten die Jünger: Wir sind die siegreichen Helfer Allahs. Wir glauben an Allah. Bezeuge, dass wir Muslim sind. 53. Unser Herr, wir glauben an das, was du als Offenbarung herabgesandt hast, und folgen dem Gesandten. So trage uns in das Verzeichnis mit den Zeugen ein. Nach dem koranischen Verständnis haben die Jünger Christi die Herausrufung aus dem Volk Israel angenommen und sich als Helfer für die Sache Allahs Christus zur Verfügung gestellt. Darunter wird verstanden, dass sie bereit waren, für Allah im heiligen Krieg zu kämpfen. Es geht nicht nur um eine ideelle, intellektuelle oder religiöse Ausbreitung des Evangeliums, sondern es geht um den Kampf mit dem Schwert. Die Triebkraft in diesem heiligen Krieg ist der Glaube an Allah. Deshalb sagten sie: Wir glauben an Allah. Sie sagen nicht: Wir glauben an den Herrn, an Jahwe, an Elohim oder an Christus, sondern wir sind Gebundene an Allah. Und deshalb forderten sie Jesus auf, dass er ihnen den Ehrentitel zulege, dass sie Muslims sind, an Gott Ausgelieferte. Es gibt keine größere Verdrehung als diese Formulierung, dass die Christen nicht Christen sein sollten, sondern an Allah Gebundene. Und nun kommt ein Gebet der Apostel, die beten: Unser Herr, wir glauben an das, was du als Offenbarung herabgesandt hast, und folgen dem Gesandten. So trage uns in das Verzeichnis mit den Zeugen ein. Hier wird gesagt, dass sie an das Geheimnis der Offenbarung glaubten, dass sie das Wort angenommen haben und dass sie dem Gesandten nachfolgen. Hier wird nicht gesagt, dass Christus der Gesandte ist. Aus dem Text ist es zu entnehmen, aber diese Ehre, dass sie Jesus nachfolgten, wollte Mohammed Christus nicht geben, sondern hat eine Formulierung verwandt, die auch beinhaltet, dass sie Mohammed nachfolgten, weil er der Gesandte von Allah ist, so dass hier ein Doppelspiel getrieben wird mit dem Wort, in dem die Jünger sagten: Wir folgen dem Gesandten. Dafür wird aber gesagt: Trage uns in das Verzeichnis mit den Märtyrern ein. Das Wort Zeugen hat den Doppelbegriff, Zeuge und Märtyrer gleichzeitig zu sein. Wer die Wahrheit bezeugt, muss damit rechnen, dass er dafür getötet wird. Sie waren also bereit, für die Sache Allahs zu sterben. Das Eigenartige bei diesem Text ist aber, dass sie von einem Verzeichnis der Zeugen reden, in das man eingetragen werden kann. Das heißt Verschiedenes. Zunächst einmal, dass der Mörderer im Heiligen Krieg damit rechnet, dass er ins Buch des Lebens eingetragen wird und somit den Eintritt ins Paradies gewiss erhält. Zum anderen bedeutet das aber, dass Mohammed etwas gehört haben muss von Büchern, in die die Namen der Nachfolger eingetragen werden. Christus sprach etwas vom Buch des Lebens. Das war Mohammed nicht bekannt, aber indirekt hat er den Gedanken aufgenommen, dass Mörderer zum Leben eingetragen werden. Nachdem die Apostel Jesu Christi ihren Glauben bekannt hatten und ihre Bereitschaft kundgetan hatten, für die Sache Allahs zu kämpfen, bis sie sterben würden, lesen wir nun, was mit den anderen, die Christus nicht nachfolgten, geschah und wie Allah auf ihren Ungehorsam reagierte. So lesen wir in Vers 54, und sie, die Kinder Israels, waren listig, aber Allah war auch listig. Allah ist der listigste von allen. Dieser Übergangsvers zu der nachfolgenden Rede Allahs ist einer der eigenartigsten Verse des Korans. Hier wird zunächst berichtet, dass die Israelis listig waren. Sie werden im Koran als verschlagen und hinterhältig dargestellt, die immer versuchten, Mohammed und die anderen Menschen hereinzulegen. Nun aber wird gesagt, dass Allah auch listig sei, dass er noch listiger war als die Juden und er der listigste von allen ist. Diese Formulierung kann uns zum Nachdenken bringen, denn im Alten Testament lesen wir, dass die Schlange die listigste war von allen Tieren. Hier wird eigenartigerweise berichtet, dass der Teufel Listen gebraucht, um die Menschen von Gott wegzubringen. Diese Eigenart wird hier Allah zugelegt, dass er nicht nur listig sei, sondern der listigste von allen. Die Tatsache, dass Gott die Wahrheit ist, ist dem Koran zwar als Begriff nicht fremd, aber es ist möglich, dass Gott Wahrheit und List miteinander verbindet. Der Geist der Wahrheit als absolute Grundlage der Offenbarung ist dem Islam nicht bekannt. Das bringt mit sich, wenn schon Allah der listigste von allen ist, wie müssen dann seine Nachfolger denken? Die List ist im Islam ein legales Mittel zur Durchsetzung der Wege Allahs. Und nun lesen wir, worin diese Generalslist Allah besteht. Wenn schon an einem Text im Koran genannt wird, dass Allah der listigste von allen ist, muss ja auch die List Allahs irgendwie sichtbar werden, dass die Menschen begreifen, wie Allah die Juden und alle Menschen hereinlegte. Das wird in einer direkten Rede Allahs an die Juden und an Jesus geoffenbart. Wir lesen in Vers 55. Da sagte Allah, O Isa, ich werde dich einschlafen lassen und dich zu mir emporheben und dich von denen reinigen, die nicht glauben. Ich werde diejenigen, die dir nachfolgen, höher stellen als die Ungläubigen bis zum Tag der Auferstehung. Dann werdet ihr zu mir zurückkehren und ich werde zwischen euch das richten, worüber ihr uneins wart. 56. Aber diejenigen, die ungläubig sind, werde ich schrecklich in dieser Welt und im Jenseits plagen und peinigen. Sie werden keine Helfer finden. Haben Sie verstanden, worin die Generalslist Allah bestand? Die List aller Listen aus dem Willen Gottes heraus im Islam besteht darin, dass er Christus von den Juden rettete, dass sie ihn nicht kreuzigen konnten, sondern er ließ ihn einschlafen und lebendig zu sich in den Himmel emporheben. Und nun haben wir begriffen, was der Koran im eigentlichsten Sinne des Wortes darstellt, eine antichristliche Großmacht, die alles tut und alles sagt und alles verdreht, um nur das Kreuz Christi nicht als Geschichtstatsache anerkennen zu müssen. In Sure 4, Vers 157 lesen wir, dass Mohammed sagt, sie, die Juden, haben ihn nicht getötet, sie haben ihn nicht gekreuzigt, er ist ihnen nur so erschienen. Hier ist das Grundärgernis im Islam, dass ein Muslim nie und nimmer anerkennen kann, dass Christus den Tod am Kreuz erlitten hat. Das Kreuz ist das Grundärgernis für alle antichristlichen Geister. Nun aber wird Allah dargestellt als derjenige, der Jesus vom Kreuz rettete. Mit anderen Worten, ein Muslim hat keine Ahnung davon, dass das Kreuz das Ziel des Willen Gottes war, dass Christus in die Welt gekommen ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen. Die Stellvertretung Christi wird nicht nur geleugnet, sie wird auch nicht verstanden und sie wird umgebogen in eine Rettung Christi von seiner Stellvertretung und von seiner Kreuzigung. Gerade an diesem Punkt wird deutlich, dass der Islam mit seiner gesamten Existenz gegen das Evangelium kämpft. So wird nun bezeugt, dass Christus eingeschlafen sei in einem normalen, schmerzlosen Schlaf, dass er entschlafen und gestorben sei, einen normalen Tod, wie die Ahmadiyya-Muslims das glauben und bezeugen, aber dann vielmehr Christus emporgehoben wurde zu Gott und er heute als Mensch bei Gott lebt. Das bedeutet, auf der einen Seite leugnen die Muslims den Tod Christi am Kreuz, auf der anderen Seite aber bekennen sie seine Himmelfahrt. Hier haben wir wieder den Durcheinanderbringer der Wahrheit, der mit seiner Generalslist alles akzeptiert, was an Christus denkbar ist, nur nicht seine Göttlichkeit und seine Kreuzigung. Jeder Muslim glaubt an den lebendigen Christus. Jeder Muslim weiß, dass Christus nicht im Grab gestorben ist oder seine Knochen noch irgendwie gefunden werden könnten. Bei Mohammed war es anders. Seine Gebeine können heute noch in Medina besucht werden. Er liegt noch im Grab. Er ist gestorben und alle Muslims müssen beten, wenn sie seinen Namen sprechen. Allah bete über ihm und gebe ihm Frieden. Mohammed gilt noch nicht als gerettet. Mohammed gilt noch als einer im Zwischenzustand, der auf das jüngste Gericht wartet. Bei Christus aber ist es völlig anders. Er ist in den Himmel aufgefahren und ist bei Gott in der Herrlichkeit und könnte als ein Vertreter der Menschheit vor Gott gelten. Wir können mit diesem Zeugnis des Islams verbinden, dass Christus der Mittler ist zwischen Gott und den Menschen, der hohe Priester, der uns vor Gott vertritt. Der Gedanke, dass Christus lebt, wird im Islam im Allgemeinen verschwiegen, obwohl er überdeutlich im Koran geschrieben steht. Vielmehr steht im Koran auch noch, dass die Nachfolger Christi eine höhere Stellung haben als alle anderen religiösen Menschen in der Welt außer den Moslems. Hier wird gesagt, dass er Christus reinigen würde, entrücken würde von denen, die nicht glauben, aber als Belohnung ihm seinen Nachfolger höher stellen würde als die Ungläubigen bis zum Tag der Auferstehung. In einem anderen Vers des Korans wird gesagt, dass Gott in die Herzen der Christen Barmherzigkeit und Freundlichkeit gelegt hat und sie eine Eigenart empfingen, die der Gottes selbst ähnlich ist. Das wird niemandem zugeschrieben außer den Christen, deshalb sind sie höher stehend in ihrer Güte und in ihrem Opfergeist. Allerdings kommt auch noch ein Satz zum Vorschein, der uns zu denken geben sollte, denn hier wird gesagt, am jüngsten Gericht, am Tage der Auferstehung, werdet ihr alle zu mir zurückkehren und ich werde zwischen euch richten, worüber ihr uneins wart. Mohammed hat in einer besonderen Weise darunter gelitten, dass das Zeugnis der Christen nicht einheitlich zu ihm kam. Er hörte einiges von Kopten und von den Chaldäern, er hörte einiges von den Griechen und einiges von den Jemeniten, er hörte verschiedene Ansichten über Jesus und über seinen Tod, und so war er durcheinander und erzürnt, weil er die genaue Wahrheit hören wollte. Das ist der Satz, der uns trifft, dass er sagt, ich, Allah, werde richten zwischen euch über alles, worüber ihr uneins seid, in Lehre und im Leben. Wir werden Rechenschaft geben müssen über alle eigenen Ideen in der Theologie und im Zeugnis, wo wir nicht völlig und ganz mit dem Evangelium übereinstimmten. Der Begriff Tag der Auferstehung oder der jüngste Tag ist ein zentraler Begriff im Koran, denn jeder Moslem glaubt, dass er nach dem Tode im Grabe aufbehalten wird bis zum Tage der Auferstehung. Die Schmerzen des Todes werden ihn umfangen, bis er am letzten Tage seine Rechnung präsentiert bekommt und entweder ins Paradies entrückt wird oder aber in das rührende Feuer der Hölle geworfen wird. Wir werden gerade an den letzten Gedanken durch den Vers 56 in besonderer Weise erinnert, weil dort gesagt wird, aber diejenigen, die ungläubig sind, werde ich schrecklich in dieser Welt und im Jenseits plagen und peinigen. Sie werden keinen Helfer finden. Das Schreckliche an dieser Formulierung ist die Ich-Form, dass Gott selber als der Peiniger und Plager, als der Henker sich darstellt und alle diejenigen, die nicht an ihm glaubten im Sinne des Islams, plagen werde in dieser Welt und im Jenseits und dass kein Mittler und Helfer für sie zur Verfügung stehen würde. Hier wird nicht die Liebe Gottes gepredigt, sondern das Gericht Gottes. Allah steht vor uns im Islam als der Richter, als der Henker, als der, der sich weidet an der Pein derer, die sich ihm nicht ausgeliefert haben. Der folgende Vers 57 ist nun ein Einschub Mohammeds in die Rede Allahs, während der Vers 58 die Rede Allahs abschließt. Darin lesen wir 57, aber jene, die glaubten und Gutes taten, ihnen wird er ihre Löhne aushändigen. Allah liebt die Ungerechten nicht. 58. Das ist es, was wir dir vorlesen von den wunderbaren Versen und der weisen Erinnerung. Hier wird nun in positiver Weise gesagt, was den Moslems gelten soll, dass alle, die glaubten und Gutes taten, belohnt werden. Wir sehen hier, dass der Islam eine Glaubensreligion und eine Religion ist, die auf Werkgerechtigkeit aufgebaut ist. Der Glaube genügt im Islam nicht, es müssen noch gute Werke dazukommen. Die guten Werke gelten als rechtfertigende Kraft, der Glaube ist nur eine Voraussetzung dazu. Wer glaubt und Gutes tut, wird belohnt. Es gibt hier ein spezielles Wort, das den Gedanken von einer Lohnauszahlung für geleistete Arbeit bezeichnet. So viel wie du Gutes tust, bekommst du Lohn. Wenn du wenig glaubst und wenig Gutes tust, bekommst du wenig Lohn. Entsprechend der Haltung des Menschen wird er im Paradies des Islams gesegnet und belohnt werden. Besonders aber wird das deutlich durch den abschließenden Satz, wo es heißt, Allah liebt die Ungerechten nicht. Wer ist gerecht? Wer könnte sagen, dass er gerecht sei und deshalb ein Anrecht hätte auf die Liebe Allahs? Dieser Satz, dass Allah nicht liebt, steht 23 Mal im Koran. Dass Allah den Menschen liebt, ist so nirgends geschrieben. Wir aber haben als Zentralbegriff im Evangelium den Vers, dass Gott Liebe ist. Und zwar in dem Sinne, dass Gott die ganze Welt liebt. Gott liebt auch die Ungerechten und will, dass alle Menschen gerettet werden. Hier sehen wir, dass Gott nur die Moslems liebt, denn alle, die keine Moslems sind, werden als Ungerechte angesehen. Und alle Moslems, die keine guten Moslems sind, sind in der Gefahr, ungerecht zu werden. So liebt Gott nur die guten Moslems, während er alle anderen nicht liebt. Unser Gott ist größer, unser Gott ist universeller. Er liebt die ganze Welt und hat seinen einzigen Sohn geopfert, um die Bösen und Ungerechten zu retten. Er verdammt sie nicht, sondern rettet sie. Welch ein Unterschied. Aber diesen Unterschied kennt der Islam nicht. Er kennt nur den Gedanken des Kaufmanns, der auszahlt, was geleistet wird. Was nicht geleistet wird, wird nicht ausgezahlt. Und das wird im Vers 58 bezeichnet als die wunderbaren Verse, die in einer weisen Erinnerung aufbehalten werden sollen. Wir müssen uns vorstellen, dass diese Antwort Mohammeds auf den Dialog mit dem Bischof aus Nasran nicht verstanden wird als seine persönliche Antwort, sondern als direkte Offenbarung von Allah, als fehlerloses Direktdiktat an seinen Propheten, dass hier der Maßstab der Wahrheit geoffenbart wurde und jeder andere Gedanke als Lüge oder Verdrehung dargestellt wird. Nicht, was wir im Evangelium oder in der Tora lesen, erkennen oder bekennen, gilt einem Moslem als Wahrheit, sondern diese Kurzfassung des Evangeliums mit seinen Gedanken und Hintergründen, das ist für ihn der Maßstab, an dem wir gemessen werden. Wir kommen nun zu der Zusammenfassung, die Mohammed all diesen Gedanken über Christus nachstellt. Vers 59, wahrlich, Isa ist, was seine Erschaffung anbelangt, vor Allah gleich Adam, den er aus der Erde geformt hat. Dann sagte er zu ihm, sei, da war er. Mit diesem Vers sagt Mohammed, dass Christus geschaffen und nicht geboren worden ist. Allerdings können wir diesen Vers benutzen und sagen, wenn Christus gleich Adam ist, so ist Christus das Ebenbild Gottes, denn Gott hat den Menschen sich selbst zum Bilde geschaffen und Adam vor dem Fall in die Sünde war der Spiegel der Herrlichkeit Gottes. Insofern bedeutet dieser Satz keine Erniedrigung für die Herrlichkeit Christi, sondern ein Hinweis auf seine Hoheit. Mohammed hat es allerdings anders gemeint. Er wollte sagen, auch Christus ist nur Staub aus der Erde geschaffen. Er ist vor Gott gleichwertig wie Adam. Er hat keine göttliche Natur und er hat zu ihm gesagt, sei, so war er. Ohne den Willen Gottes hätte er kein Leben. Weiter geht es in der Darstellung Mohammeds mit Vers 60, das geoffenbarte Recht kommt von deinem Herrn, deshalb sei nicht widerspenstig. Er will damit sagen, was ich euch sage, ist die Wahrheit, ist das Recht, ist die Basis, ist die Wirklichkeit. Das ist nicht von mir, sondern kommt von eurem Herrn, deshalb seid nicht widerspenstig. Mohammed hat sich mit diesem Satz selbst getröstet, als er dem Zeugnis der Christen widerstand und sich verschloss. Da hat er sich auf die Wahrheit berufen, die er meinte, dass sie die Wahrheit sei, als von seinem Herrn gesetzt und verlangte von sich selbst, nicht widerspenstig dagegen zu sein. Das allerdings verlangte er auch von seinen Zuhörern und hat ihnen nun in Vers 61 die letzte Entscheidung vorgelegt. Dort sagt er, wenn jemand wegen ihm mit dir diskutiert, nachdem du Erleuchtung bekommen hast, so sage, kommt, lasst uns unsere Söhne und eure Söhne, unsere Frauen und eure Frauen zusammenrufen und uns selbst und euch vor Allah stellen, dann wollen wir beten. So legen wir den Fluch Allahs auf die Lügner. Hier haben wir das Zeugnis, dass der Islam die schwarze Magie kennt und übt. Hier haben wir das Bild vom Gottesgericht, vom Fluch Allahs, der auf die Widersacher und Widerstrebenden gelegt werden soll. Die Voraussetzung dazu ist die Diskussion über Christus. Wenn jemand wegen ihm, dem Wort Gottes, dem fleischgewordenen Wort Gottes, wegen Christus mit dir diskutiert oder streitet, nachdem du Wissen oder Erleuchtung bekommen hast und du ihm keine Antwort mehr geben kannst, wenn du am Ende bist mit allen Argumenten und die immer noch nicht glauben, so fordere sie auf, sich einem Gottesurteil zu stellen. Und zwar in der Weise, sagt zu ihnen, bringt eure Söhne und ich bring meine Söhne, bringt eure Frauen und ich bring meine Frauen, Mehrzahlform, und ihr selbst und ich, wir werden uns vor Allah stellen, und so wie die Rotte Korah im Alten Testament von der Erde verschluckt wurde, so sollen nun durch ein Gebet im Sinne des Islams diejenigen vernichtet werden, die in der Lüge beharren und sich der Wahrheit widersetzen. Welch ein schrecklicher Gedanke. Das ist nicht eine Theorie, sondern Mohammed hat tatsächlich den Bischof und seine 60-köpfige Gemeinde aufgefordert, nach Nasran zurückzugehen, ihre Söhne und ihre Frauen herzuholen und dann zwei Gruppen zu machen, die Moslems auf der einen Seite und die Christen auf der anderen Seite. Und dann sollten beide ganz intensiv beten, so dass Allah antworten würde mit dem Fluch und diejenigen vernichten sollte, die nicht in der Wahrheit bestehen würden. Der Bischof und seine Mitarbeiter haben dieses Ansinnen rundweg abgelehnt, denn wir stehen im Neuen Testament und nicht im Alten. Wenn wir beten, fluchen wir nicht, sondern bei uns heißt es, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch beleidigen und verfolgen. Der Islam aber kennt den Fluch Allahs und ist in der Lage, den Fluch Allahs auf alle zu legen, die nicht unter dem Blute Christi geborgen sind. Hier wird mir in einer besonderen Weise deutlich, dass niemand in der Welt des Islams missionieren sollte, der nicht völlig in Christus geborgen ist. Allein er ist unsere feste Burg und unsere Wehr und Waffen. Wir haben keinen anderen Schutz, an dem die schwarze oder weiße Magie zerbrechen kann, außer Jesus Christus selber und sein rechtfertigendes Blut. Wer allerdings nicht völlig sich an diesen Herrn ausliefert, sondern Geld oder Ehre oder irgendetwas anderes neben ihm behält, wird von dem Fluch des Islams getroffen und zerrissen und vernichtet. In Vers 62 lesen wir nun, dass Mohammed sagt, das sind wahrhaftige Geschichten. Und es gibt keinen Gott außer Allah. Wahrlich, Allah ist der Mächtige, der Starke und der Weise. In 63 folgt dann, wenn sie sich aber abwenden, Allah kennt diejenigen, die Unheil anrichten. 64 so spricht, ihr Leute der Schrift, kommt her zu einem Wort, das bei uns und bei euch gleich ist. Bekennet, dass wir Allah allein dienen und ihm nichts zur Seite stellen und dass wir voneinander keine Herren neben Allah annehmen. Und wenn sie zurückweichen, so sagt, bezeugt, dass wir Muslims sind. Mohammed bezeugt alles, was wir bisher gehört haben, als Wahrheit, als wahre Geschichten, als Maßstab. Der Inhalt und die Zusammenfassung dieser Wahrheit ist Allah, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Er wird als der Mächtige, der Starke und der Weise, als der Allmächtige und Alleinherrscher der Welt dargestellt. Nun aber wird deutlich, dass die Christen sich von dem Gedanken Mohammeds abwendeten. Und deshalb sagt Mohammed, wenn sie sich abwenden, Allah kennt diejenigen, die Unheil anrichten. Missionare oder Christen, die sich nicht dem Evangelium unterwerfen, sondern versuchen, andere vom Geist des Islams zu retten oder abzuwenden, werden als Unruhestifter, als Revolutionäre und als Terroristen verstanden. Die geistige Unruhestiftung und Missionierung von Moslems wird als eine größere Sünde angesehen als Mord und Diebstahl. Wer sich also vom Islam abwendet, sei es als Christ, wenn er ihn nicht annimmt, oder als Moslem, der ihn verlässt, der wird von Allah erkannt und als ein Terrorist, als ein Verbrecher dargestellt und verdient Plage in dieser und jener Welt. Zum Schluss, als Mohammed feststellte, dass seine Gäste sich seinem Islam nicht öffneten, sondern im Evangelium beharrten, hat er sie herausgefordert zu einer letzten Begegnung und sagte, ihr Leute der Schrift, kommt her zu einem Wort, das bei uns und bei euch gleich ist. Er hat also bekannt, dass sie die Schrift von Gott besaßen, und er hat bekannt, dass in ihrer Schrift Christus das Wort Gottes genannt wird und dass bei ihm Christus auch das Wort Gottes genannt wird. Aber hier ist nun der Punkt, dass sie, die Moslems, Allah alleine anerkennen und ihm nichts und niemand als Teilhaber zur Seite stellen und dass wir voneinander, sagt Mohammed, keine Herren neben Allah annehmen. Das weist noch einmal ganz klar auf Christus hin, den die Christen als ihren Herrn bezeichnet haben. Das aber konnte Mohammed nicht ertragen, dass Jesus der Herr ist. Deshalb hat er sie aufgefordert, zum Schluss des großen Dialogs Christus als den Herrn zu leugnen und sich Allah allein zu unterwerfen. Er sagte dann als Schlusssatz, wenn sie aber zurückweichen, so verlangt von ihnen das Zeugnis, dass sie euch als die einzigen wahren Anbeter und Moslems anerkennen. Hier steht das Wort zurückweichen, dass sie von der Wahrheit zurückweichen, dass sie nicht bereit sind, die Wahrheit anzuerkennen, dass sie sich scheuen, die volle Wahrheit anzunehmen, dass sie aber dann den Moslems das Recht zugestehen sollen, dass sie die Wahrheit erkannt haben und sich als einzige dem Islam, dem Allah, dem wahren Gott unterworfen haben. Wir sehen in dieser letzten Zusammenfassung, dass im Islam Christus weder göttlicher Natur noch göttlicher Autorität ist und dass die Christen als Abweichler verstanden werden, die nicht die volle Wahrheit besitzen. Sie werden zwar als Leute der Schrift anerkannt, in denen das Wort Gottes in Buchstaben und in der Person des Christus gegenwärtig ist, aber sie seien, so meint der Islam, nicht zur vollen Wahrheit durchgedrungen und würden deshalb unter dem Zorn und Fluch Gottes stehen, wenn sie sich nicht zur vollen Wahrheit des Islams durchringen würden. Der Islam versteht sich als eine missionarische Religion. Er will die Nichtgläubigen mit List oder mit Überzeugungskraft, mit Gewalt oder wirtschaftlicher Macht unterwerfen. Die Geschichte hat gezeigt, dass damals die Gemeinde der Leute aus Nasran zurückgegangen ist und versuchte, mit Mohammed einen Vertrag zu schließen, damit sie durch die Entrichtung der Kopfsteuer das Recht bekäme, im Lande zu bleiben. Aber das dauerte nicht lang. Schon bei Omar, dem zweiten Kalifen, ist dieser Vertrag gelöst worden und sie wurden alle aus dem Lande vertrieben, wenn sie sich nicht dem Islam auslieferten. So zeigt es sich, dass der Islam keinen Dialog durchführen kann und im Grunde genommen keine Toleranz kennt, dass er nur vorübergehend eine Toleranz übt, aber in der letzten Konsequenz nur die Unterwerfung unter Allah anerkennt. Das sollte alle diejenigen warnen, die meinten, man könnte mit den Moslems eine gemeinsame Basis des Gespräches finden. Diese Basis heißt Unterwerfung und nicht gegenseitige Anerkennung.